Während ich diesen Vorspann aufnehme, strahle ich gerade mal wieder nach einem Gespräch. So schön, dass du da bist und mit mir diese Freude teilen möchtest, denn wenn du da bist, möchtest du gerne zuhören, auch bei dieser Folge. Und das freut mich total. Heute ist ein besonderer Gast, auch wenn ich das oft sage bei meinen Gesprächen, ist das irgendwie in diesem Fall anders besonders, denn es ist die liebe Marei zu Gast, Marei Wagenschein, und wir sprechen darüber, warum das für mich so besonders ist, weil Marei mich von einem ersten Moment ganz am Start der Ausbildung bis heute begleitet. Und ja, ich glaube, warum es auch für dich als Zuhörer und Zuhörerin etwas Besonderes ist, ist, dass Marei von ihrer Arbeit berichtet als Familienaufstellerin und ich sie versuche, also ich bitte sie darum, zu versuchen, das ein bisschen deutlich zu machen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir systemisch arbeiten, was das in Ergänzung zum Coachen, zum Miteinander sprechen, ja, was das mit uns macht, was das eigentlich bedeutet und was da wirklich wirkt, was für uns manchmal oder oft gar nicht greifbar ist, im Menschsein, also in dem Miteinandersein von uns im Jetzt, von unseren Familien, in denen wir leben, in dem Umkreis, überall, was wirkt untereinander und aber auch schon über Generationen in uns immer noch wirkt. Und ich finde, Marei versucht es ganz wundervoll zu erklären, dieses Unfassbare, was das irgendwie ist und wie es aber funktioniert und was das macht, wenn wir, ja, wenn wir damit arbeiten. Also ein ganz tiefes Gespräch, für mich ein ganz besonderes Gespräch. Und ich bin gespannt, wie du es empfindest und freue mich wirklich wie immer total über deine Rückmeldung, über deine Eindrücke. Und ja, lass es mich total gerne wissen. Ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Deine Dorte. Herzlich willkommen bei Funkelndes Ich, deinem Podcast für echte Gespräche, Herzensimpulse und leuchtende Aha-Momente. So schön, dass du da bist. Ich bin Dorte Beermann und deine Gastgeberin. Ich begleite dich hier mit Gedanken, Erkenntnissen und Coaching-Fragen auf deinem Weg zurück zu dir. Und ich freue mich, dass du bereit bist, dein inneres Leuchten wieder zu entdecken und in die Welt zu tragen. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Marei. Ein ganz besonderer Podcast-Gast für mich. Ich habe das gerade bei Instagram gepostet, das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Ich habe ein Foto gemacht und habe mit der Uhrzeit und habe gesagt, ich warte auf einen ganz besonderen Podcast-Gast für mich. Und warum das so ist, passiert, also erzähle ich vielleicht auch ein bisschen gleich, wenn es losgeht. Und bevor ich aber zu viel erzähle, würde ich dich erstmal gerne bitten, ein bisschen was zu erzählen. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch, woher kennen wir uns? Oder so. Also mal gucken, was passiert, was du erzählst. Ich übergebe mal.
Vielen Dank, liebe Dorte, dass du mir deinen Raum oder dass du den Raum für mich öffnest. Und ja, ich bin Marei Wagenschein. Ich komme hier aus Ettenbüttel und gebürtig aber aus Ostfriesland. Ich habe 4 Kinder, einen Hund, eine Katze und einen ganz, ganz tollen Mann. Und wir wohnen hier so richtig auf dem Land. Unser Dorf hat nur 600 Einwohner. Es ist ganz idyllisch hier in der Südheide. Und ich arbeite als Hürdenlöserin. Das heißt, ich habe eine Praxis für Therapie, Heilpraktikerpraxis und arbeite mit Familienaufstellung und EMDR-Traumatherapie und mit der Into-Being-Coaching-Methode. Und das ist auch unser Schlüssel, wo wir uns zusammengefunden haben, nämlich in der Coaching-Ausbildung bei Dana Schwand.
Ja, und ich habe das eben schon geteilt. Ich habe ein bisschen im Vorwege überlegt, was ist eigentlich das, was ich heute in dieses Gespräch so mitbringe oder was ist das, was uns die letzten 3 Jahre, 3,5, so, ich mache ungefähr, irgendwie begleitet. Und für mich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll, aber du bist für mich eine Begleitung in meiner Entwicklung, weil du irgendwie immer da warst und präsent warst für mich. Und das kann ich gar nicht genau greifen, muss ich vielleicht auch nicht. Aber weil wir an dem ersten Ausbildungswochenende ein direktes Erlebnis miteinander hatten, was mich, glaube ich, schon ein bisschen geprägt hat und auch unsere Unterschiede insofern, als dass wir an total unterschiedlichen Stellen in unserer Persönlichkeitsentwicklung standen und stehen, weil ich damals gerade angefangen habe und du aufgrund deiner Geschichte, wenn du das gleich ein bisschen teilen magst, ja schon ganz lange unterwegs warst. Und dass das für mich das erste Mal war, es ist total egal, wo sich Menschen begegnen. Und es ist nicht ein, ich weiß es besser und ich bin schon weiter und da komme ich aber her. Und das war für mich das erste Mal, dass ich das, glaube ich, gefühlt habe, dass es egal ist, wie sich Menschen, also dass, wie sich Menschen begegnen. Und ich glaube, seitdem wir uns kennen, gab es ganz viele solche Momente. Und
So richtig Gänsehaut und bin sehr
ja.
berührt, weil das genau das ist, was mir so wichtig ist. Also, dass wir alles Menschen sind und dass wir, egal wo wir stehen, jede eine Geschichte haben, jede einen Platz im Leben haben, jeder verdient, gehört zu werden, gesehen und verstanden zu werden und alles im Außen nichts darüber aussagt, ob und wie wir uns als Menschen begegnen.
Ja, und du hast es eben wie in so einem Nebensatz gesagt, dass du dich als Hürdenlöserin also benennst, also als neuen Begriff, da kannst du gleich was zu sagen. Und das, auch das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, auch da sind wir sehr ähnlich und an ganz anderen Punkten, weil ich sage ja nicht Hürdenlöserin. Wenn ich zum Beispiel meinen Podcast mit dem Funkeln sehe, sage ich, möchte am liebsten mit Menschen arbeiten, die, so wie ich vor 3, 4 Jahren war, die gar nicht wussten, es gibt was anderes und die diese Hürde gar nicht sehen, dass es einen anderen Weg gibt. Also dieses Tor, ich glaube, das Leben funktioniert so, wie es ist. So muss ich wohl machen bis zum Ende, weil es ist wohl so, dass die es ist auch wie so eine Hürde, dass sie das gar nicht kennen, dass es auch einen Weg gibt, der anders ist. Und ich für mich einfach das wie so eine Aufgabe sehe, ich möchte dieses Funkeln wecken bei den anderen und zu erkennen, Leute, da sprechen welche drüber und das kann irgendwie anders sein. Und als wenn ich dann diese unbewusste Hürde, okay, es gibt irgendwas anderes, auch wenn ich nicht weiß, was das ist, was ich tun muss, um dahin zu kommen, aber diesen Weg loszugehen und dann weiter, wenn ich dann überlege, wenn man dann anfängt, mit sich zu arbeiten, und das ist auch etwas, was mich dann zu dir in deine Arbeit bringt, wenn ich bei mir anfange, etwas rein kopfmäßig zunächst von Beginn aufzulösen, dann sagt das ein bisschen tiefer und dann kommt vielleicht noch was ganz anderes, was ich erst recht nicht greifen kann dazu. Und dann bei dir die Arbeit, wie so weitergeht, wenn man in dieser Tiefe angekommen ist, dann das bei dir weitergeht. Und deshalb fand ich diesen Begriff, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, wie spannend, Hürdenlöserin. Aber vielleicht magst du mal deins dazu sagen, wie es für dich zu diesem Begriff gekommen ist.
Ja, ganz spannend, was du gerade sagst, dass du mit deinem funkelnden Podcast, funkelndes Ich, so wie so eine Laterne anzündest und den Menschen irgendwie so eine Idee davon geben möchtest, dass es noch so viel mehr gibt. Und du kennst ja meine Geschichte, dass sie ja mit einem ziemlichen Drama angefangen hat und für mich eigentlich lange Zeit es ja um das Thema Überleben ging und nicht so sehr um das erfüllte, glückliche Kinderleben, sondern mehr so, wie kann ich am besten funktionieren, wie kann ich mich am besten passend machen, wie kann ich am besten nicht so viel zur Last fallen, damit ich gut überleben kann. Und irgendwie aber immer in mir den Wunsch oder die Hoffnung hatte, es kann doch bestimmt irgendwann mal anders werden. Und ich hatte immer dieses, also das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Also ist das Leben, boah, das ist ziemlich krass. Und ich habe in meiner Traumatherapie, die ich dann irgendwann gemacht habe, 7 Jahre lang mal 2 DIN A4 Seiten mit Spiegelstrichen aufgeschrieben, was so mein Leben so bis 16 für mich bedeutet hat. Und diese, genau, da war immer diese Hoffnung drin, es kann doch mal anders werden. Aber wie nötig oder wie wichtig das eigentlich war, dass ich genau an diesen Punkt gehe, in der Hoffnung, dass was anders wird, zu arbeiten, habe ich erst gemerkt, als ich selber dann Kinder bekommen habe. Weil, wenn, also Kindern kann man nicht mit Überlebensmodus begegnen. Kann man, glaube ich, schon, aber das ist nicht das, was ich fühle, wenn ich ein lebendiges Wesen vor mir habe, was von mir irgendwie vielleicht einen Rahmen und eben Liebe braucht. Wenn ich aber eigentlich mehr eine angepasste Hülle bin und selber in mir drin mich gar nicht fühle, weil ich traumatisch dissoziiert teilweise bin oder wie so leer bin, dann da habe ich dann gemerkt, so, oh, ich muss jetzt richtig was machen. Und dann bin ich zum Familienaufstellen gekommen. Und dann nahm das so seinen Lauf, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, ich brauche nicht nur Familienaufstellen, sondern ich brauche auch noch Traumatherapie. Und dann habe ich festgestellt, boah, ich möchte das so gerne auch anderen Menschen zugutekommen lassen. Da habe ich den Heilpraktiker gemacht, dann haben wir die Into-Being-Coaching-Methode ja auch gelernt bei Dana. Und dann habe ich immer einfach weiter meine Arbeit gemacht und ich mache meine Praxis schon seit 10 Jahren. Und ich habe dann ja auch vor 4 Jahren Gamiki entwickelt, Gefühle aufspinnen mit Kindern, ein Spiel, was Gefühle sichtbar macht, was ich vielleicht früher auch gut hätte gebrauchen können.
Ja.
Und habe jetzt, wo ich Gamiki in liebevolle andere Hände gegeben habe, gemerkt, so wow, ich möchte gerne nochmal gucken, wofür bin ich eigentlich in meiner Praxis da? Und das ist jetzt der ganze Bogen zu der Hürdenlöserin, weil in einem Business-Coaching die Frau zu mir sagte, was machst du eigentlich? Ja, da habe ich gesagt, ich kann das irgendwie nicht so genau sagen. Also zu mir kommen Leute, die haben vielleicht eine unbezähmbare Wut und dann kommt eine Frau, die hat vielleicht Brustkrebs und braucht eine ganz andere Hilfe. Und ich bin auch für den Mann da, der von seiner Frau geschickt wird, ja, du musst mal an deinen Haushalt arbeiten. Und dann bin ich auch für die junge Frau da, die ihre Tochter nicht abgeben kann, weil sie ein Problem mit ihrer Mutter hat. Und ja, aber was ist denn meine Zielgruppe? Und dann sagte sie so, ja, was machst du denn mit den Menschen? Und dann kam dieser Begriff der Hürdenlöserin. Ich arbeite mit Menschen, die an einer Hürde in ihrem Leben stehen, wo sie alleine nicht weiterkommen. Wo Wissen nicht reicht, sondern sie auch das Fühlen brauchen, das Verstehen und das neue Handeln.
Ach, voll schön. Und du hast das gerade so schön gesagt, wo das Wissen nicht reicht. Und das ist ja so meine Geschichte, weil ich gefühlt mit Wissen aufgewachsen bin. Ich muss was wissen, nur dann ist es gut und nur dann darf ich vorangehen und dann werde ich gesehen aus meiner Geschichte. Und dieses Wissen aufzuspüren, wofür mir dieses Wissen dient, dass das im Zweifel meine Gefühle total überdeckt, weil ich muss noch mehr wissen, um nicht zu fühlen, ich habe Angst, also lieber noch mehr, ich muss da noch mehr wissen, bevor ich vielleicht eine Präsentation halte oder wie auch immer, dass dieses Wissen irgendwie unbewusst, glaube ich, mein Leben bestimmt hat. Und deshalb ist es so spannend, dass ich habe das in dem Podcast, in dem du schon diese Woche zu Gast warst, also jetzt in der Woche, wo wir das aufnehmen, ich habe ihn zum Teil schon gehört, da hast du das auch, also ich kann das nicht mehr genau wörtlich wiedergeben, aber in Bezug auf die Kinder in der Schule bezogen, dass wie Kinder im Zweifel, das ist auch meine Geschichte, immer eigentlich nur wissen, wir funktionieren, wir müssen was lernen, so sind wir aufgewachsen, aber gar nicht, was da drunter hängt, warum klappt das Lernen vielleicht nicht, was ist da unter mit vielleicht auch meine Angst, Mathe, ich hatte Angst Mathe, weil ich immer an die Tafel musste, also lerne ich ganz viel Mathe und ich kann Mathe, aber diese Angst, die da drunter ist, ist Angst, kennst du meine Geschichte, Angst hat man nicht, die ist, also brauchst du nicht zu haben, die ist weg, meine Geschichte
Und dass dann, und das finde ich spannend mit deiner Arbeit, dass dann aber vielleicht auch noch was ganz darunter liegt, weil wir von unseren Vorfahren schon noch was mitnehmen. Also dass es so viele unterschiedliche Ebenen sind, die glaube ich, also vor 5 Jahren hätte ich das überhaupt nicht, also deshalb kopfmäßig, Kopfmensch, überhaupt nicht greifen können und hätte das abgetan an, was erzählen die denn da? So dieser Weg. Und dann aber zu denken, okay, aber nur Bücher lesen oder was wir vorher, wo wir anfangen, wenn wir was machen, wir wollen was wissen und was lernen, das ist toll. Und es bringt uns im Zweifel aber nicht dahin, wo wir vielleicht hin müssten, um wirklich aussteigen zu können. Und diese Ebenen, die es gibt und die im Miteinander wirken, vielleicht kannst du das gut in Worte fassen, dass das so Kopfmenschen wie ich, die es, glaube ich, viele gibt, die den Podcast hören, vielleicht ein bisschen greifen können. Auch wenn ich weiß, Familien aufstellen, man kann das nicht beschreiben, was da passiert, aber vielleicht kannst du das ein bisschen greifbarer machen, diese unterschiedlichen Ebenen, die es so gibt.
Ja, das ist so die große Herausforderung, weil diese Erfahrungsebene sich oft den Worten entzieht. Das ist etwas wie, wenn, ich vergleiche das mal mit dem Verliebtsein. Wenn man noch nie verliebt war und jemand erzählt, boah, und dann hatte ich so ein Gefühl und dann habe ich mich voll zu dieser Frau hingezogen gefühlt und ja, ich war richtig verliebt, dann werden wir das nicht verstehen. Aber wenn wir selber schon mal verliebt waren, dann wissen wir, wie sich das anfühlt. Und so ein bisschen ist das mit diesem Familienaufstellen auch. Man kann ganz viele Worte dafür finden. Man kann versuchen, es zu erklären. Und eigentlich muss man es eigentlich einmal erleben, damit man es fühlt. Und wenn man es trotzdem mal versuchen würde zu beschreiben, dann ist mein Blick auf das Familienaufstellen, dass wir alle eingebunden sind. Eingebunden in unser Familiensystem, eingebunden in Gefühlssysteme, in Bindungssysteme. Und die können wir mit einer Aufstellung sichtbar machen. Und das tun wir in dem Vertrauen darauf, dass ein Bindungssystem wie ein Baum funktioniert. Also ein Baum strebt ja zum Licht, um möglichst viel Sauerstoff, möglichst viel Lebendigkeit, möglichst viel Kraft und Stabilität zu haben. Und wenn da jetzt ein Blitz kommt oder ein Sturm Ast abreißt, dann ist ja dieses Gleichgewicht nicht mehr so optimal. Dann werden aber alle, die danach kommen, alle Nachfahren, werden genau in diese Lücke reinwachsen, um die Krone wieder vollständig zu machen. Und das tun sie, weil das System so funktioniert. System Baum funktioniert am besten, wenn es die optimale Ausbreitung der Blätter zu Licht und Sauerstoff oder zu Stickstoff, was es auch immer braucht, ganz chemisch weiß ich das natürlich nicht, aber so das Bild, das hilft mir da ganz gut. Und so sind wir auch eingebunden in unserem Familiensystem. Und wenn zum Beispiel schreckliche Sachen passieren, Krieg oder Trauma oder jemand früh stirbt und ungelebte Trauer im System ist oder großer Streit ist oder ein Onkel verloren gegangen ist, dann ist das wie eine gefühlte Lücke in diesem Familiensystem. Und in einer Familienaufstellung können wir dem Raum geben, sodass das sichtbar wird und entweder etwas hinzugefügt werden kann, was gefehlt hat, um das Bild wieder vollständig zu machen, oder wir nehmen etwas weg, was schon lange vergangen ist.
Ja, also ich höre ganz gebannt zu, wie du siehst, aber wie man nicht, wie die Hörerinnen und Hörer das nicht sehen können. Das mit der Lücke finde ich ganz wundervoll. Ist es denn so, dass dann eventuell in dem System, was folgt, jemand anders in diese Lücke geht, weil er meint, also, oder das meint er ja nicht, also, oder wie, ich glaube, das ist so von denen, was ich schon miterlebt habe, aber wie passiert das? Weil, ich sag mal, wenn ich in eine Lücke gehe, die vielleicht in der Geschichte meiner Mama war, ist es aufgrund des, wie Mama mit dem Leben umgeht, dass ich spüre, dass ich da was, etwas füllen muss? Also, wie passiert das, dass ich dann vielleicht eine Lücke fülle? die eigentlich, also und etwas übernehme, was gar nicht zu mir gehört.
Ja, das ist nach wie vor so ein bisschen das große Rätsel, weil wir das, was in der Familie geschieht oder was energetisch in der Frequenzebene passiert, ja nicht sichtbar machen können. Und die Erfahrung zeigt aber, dass das geschieht. Und mein Bild mit dem Baum zeigt, dass es wie eine Notwendigkeit zu geben scheint, die Krone wieder vollständig zu machen. Und so rutschen die Nachfahren in Lücken der Vorhergegangenen. Das heißt, wir übernehmen Themen, wir übernehmen Erfahrungsebenen, die nicht vollendet sind. Wir übernehmen Gefühle, manchmal Krankheiten. Und das geschieht, glaube ich, aus der ganz tief innewohnenden Liebe. Und wir tun es ja nicht bewusst, wir setzen uns ja nicht irgendwann hin und sagen, ja, okay, ich übernehme jetzt mal das Schicksal der Oma und habe jetzt auch Leukämie oder ich habe jetzt irgendwie, meine Oma ist so und so oft vergewaltigt worden und ich verzichte jetzt auf meine Weiblichkeit oder mein Vater hat im Krieg ganz viel gelitten, weil er eigentlich nicht Soldat werden wollte und trotzdem aber sich seines Lebens erwehren musste und da immer in diesem Zwiespalt war. Und plötzlich übernehme ich eine Wut, eine unbändige Wut, die durch die Generationen zieht. Das tun wir ja nicht bewusst, sondern das ist etwas, was geschieht. Und da kommen wir mit dem Kopf nicht hin. Und ich hatte jetzt am Samstag gerade einen Aufstellungstag und da hat wieder eine Frau ihre Tochter aufgestellt und die Frau, die stellvertretend für diese Tochter stand, hat sich genau so verhalten. Und ich kenne diese Tochter und es war genau die gleiche Körperhaltung, die Handhaltung, die Gesichtsmimik, das, was sie gesagt hat, wie sie gesprochen hat. Es war 1:1. Und das ist das, wenn wir diesen Raum absichtslos öffnen in einer Familienaufstellung, kann sich das zeigen.
Ja, also kann ich ja genauso nachvollziehen. In einer Aufstellung hatte ich auch das Erlebnis, dass ich ja aufgestellt habe und mit meinem Mann und die Person, die meinen Mann gestellt hat, hier etwas gesagt in einer Tonalität und in einer Ausdrucksweise, als ob er das gewesen ist. Also das war für mich ja phänomenal, dass das wirklich so ist. Glaubst du, oder das ist ja auch nur eine Hypothese wahrscheinlich, wir oder ich bin zu Hause nicht unbedingt aufgewachsen mit, dass viel Gefühl da war oder dass über Gefühle gesprochen wurde. Und ich glaube, dass es in der Generation oder in den Generationen davor ja noch viel weniger so ist und vieles verdrängt wurde. Ich glaube vielleicht vorher, wenn ich jetzt mich in den Krieg hineinlege, wahrscheinlich eher noch bewusster. Ich darf das jetzt gar nicht fühlen, ich muss irgendwie überleben. Aber danach ist es ja vielleicht nicht unbedingt bewusst gewesen, dass ich Gefühle wegdrücke. Aber wir haben es ja trotzdem gemacht, glaube ich. Wenn ich jetzt zurückdenke und weiterdenke, wie viel ich, also ich würde sagen, ich beginne jetzt dieses Tor für meine Gefühle, fange ich jetzt gerade an zu öffnen. Und ich hätte ja, als wir uns kennengelernt haben vor 3 Jahren, schon gesagt, das ist ja super. Ich weiß ja schon alles, guck mal, wie gut ich das sage. Ich weiß schon, wie sich alles anfühlt. Und eben nicht. Also dieses, was wir uns ja dann über Jahre, Jahrzehnte, Generationen weggesperrt haben an Gefühlen. Und das kommt, finde ich, ja dann ganz besonders in den Aufstellungen halt ja oft raus. Also in meinem Fall, mir war bewusst eine Situation, wo ich Angst habe, wo meine Mama gesagt hat, du brauchst keine Angst haben. Aber ich habe die ja nie gefühlt. Und ich habe sie das erste Mal in dieser Aufstellung gefühlt. Und ich habe ja nicht einen Knopf gedrückt und gesagt, ah, jetzt darf ich hier mal die Angst fühlen. Das ist ja einfach passiert. Aber dieses unbewusst oder vielleicht zuerst bewusst Wegdrücken der Gefühle, was über die Generation weitergegeben wurde, ist das so, dass das mal wieder raus darf und eigentlich auch müsste? Also
ja, das ist ja sehr eine sehr, sehr spannende Betrachtung oder sehr spannende Frage. In meinem Bild ist es so, dass wenn wir Schreckliches erleben, und so ein Stück weit habe ich das auch selber in meinem Leben erlebt, dann machen wir das ja nicht bewusst, ich packe jetzt meine Gefühle weg.
Nein.
Sondern wir machen einfach weiter.
Mhm.
Und es gibt in uns dann einen, wie auch immer, unbetretbaren, geschützten Raum. Und wenn wir dann Kinder haben und uns das nicht bewusst machen oder anfangen zu arbeiten, und das war in den Generationen rund um Krieg, Kriegsenkel, Kriegsurenkel, war das nicht so, ist es aber trotzdem ein Raum, der nicht betreten wird. Weil die Kinder spüren ganz genau, wenn sie jetzt zu laut sind oder zu daran wollen oder kuschelig werden oder in die Emotionen gehen, dann kriegen die so eine klare Grenze gesetzt von entweder Taubheit, von Rückzug, Gefühlskälte oder Verbot oder Schläge oder so ist man nicht. Bewertung, Korrektur sind unglaublich klare Grenzen. Und das ist das, was die nachfolgenden Generationen dann wissen. Die wissen gar nicht, dass sie sozusagen mit traumatisierten Eltern aufgewachsen sind, die unbetretbare Räume in sich haben, aus gutem Grund. Ja. Weil welcher Kriegssoldat, der zurückgekommen ist, vielleicht Unfassbares erlebt hat, in der Kriegsgefangenschaft war oder geflüchtet ist, diese ganzen Geflüchteten, die vertrieben worden sind und auch noch keinen Platz hatten und so weiter, steckt ja nun in allen unseren allen Familien.
Ja.
Wer sollte denn darüber sprechen? Wer findet denn dafür Worte? Und man muss weiter überleben. Und das ist das, was in den Familien bis heute wirkt, dass es unbetretbare Räume gibt. Und es sind viele junge Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich verstehe es überhaupt nicht, ich habe so eine tolle Kindheit, meine Eltern haben nichts, meine Großeltern haben nichts und wir müssen manchmal in die Urgroßeltern-Ebene reingehen. Ah ja, okay, die sind geflüchtet. Meine Uroma ist mehrfach vergewaltigt worden. Oh, mein Opa war ja, Uropa war im Krieg, in Gefangenschaft und so weiter. Ja. Aber das trägt sich dann über die Erfahrungsebene von Berührung oder Nichtberührung weiter in den Generationen.
Ja, also das finde ich total spannend. Ich finde auch dieses Bild des unbetretbaren Raumes ganz schön. Und das ist uns ja nicht bewusst. Also ich glaube, wir haben alle solche Räume. Und dann kommt dieses Wort oder diesen Satz, den wir auch bei uns immer ganz oft gehört haben, Leid ist nicht vergleichbar bei deiner Geschichte, wo alle denken, oh, das ist wirklich schlimm. Und für mich ist vielleicht was ganz anderes schlimm und das Gefühl ist in mir aber ganz genau, also nicht genauso, aber auch so schlimm, dass es einen unbetretbaren Raum gibt und dessen bin ich mir ja vielleicht gar nicht bewusst, weil ich das einfach so gut abgespeichert habe. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir oft denken, nee, lieber nicht hingucken. Also es ist, wer weiß, welche Tür man denn da aufmacht und was das ist, dieses, ich sag mal, Schlimme in uns, das wir bisher gewählt haben, es einzusperren. Darin sage ich immer für mich, aber vielleicht ist es einfach zu schützen. Kann man ja auch die Bewertung, es ist ja auch eine Bewertung von diesen Wörtern schon, einsperren oder Schutz. Also es sind ja ganz viele, was macht das mit mir, wie ich auch selber damit umgehe oder damit darauf schaue.
Ja, und es ist dann ja sogar noch ein Stück weiter in Familiensystemen, wo wir ja gerade auch mit dem Baum schon waren, ist ja dann ein Teil nicht gelebt. Und das empfinden ja die Nachfahren bei den Vorhergegangenen als Last. Also wenn der Vater aus dem Krieg kommt und belastet ist, dann werden die Kinder versuchen, es ihm leicht zu machen, seine Schmerzen zu übernehmen. Und das geschieht halt unbewusst.
Ja.
Und dann kriegen sie vielleicht Albträume in der Nacht oder sie kriegen auch dieses Kriegszittern und wissen nicht, woher das kommt, weil es zu ihrer Vita nicht passt. Und ich mag ja in meiner Arbeit so gerne diese Dreierkombination aus Familienausstellungen zu gucken, woher kommen wir, was sind die transgenerationalen Themen, die wir weitertragen, was ist das, was wir an Verhalten weitergegeben bekommen haben, was haben wir an Modelllernen gelernt, wo bin ich vielleicht verstrickt mit jemandem anders, das ist sozusagen das, wo wir herkommen. Und dann auf der traumatherapeutischen Ebene für den Raum, wo wir vielleicht eine Sicherheit brauchen, wo wir ressourcenorientiert arbeiten müssen, wo wir stabilisierend arbeiten müssen, um eben genau diese Gefühle, die wir auch in unserem Jetzt-Bewusstsein erlebt haben. Also Trauma, kann eine Bewertung sein, das kann eben genau diese Grenze in der Familie sein. Ja, ich war immer falsch, ich durfte immer nicht wütend sein, ich durfte immer nicht das machen. Oder eben auch ganz faktische traumatisierende Erfahrungen dann einzubetten und sichtbar zu machen. Und dann über die Coaching-Methode in diesen alltagspraktischen Raum zu gehen, um das auch zu begreifen. Ah, okay, das kommt daher, dass meine Konditionierung, und die würde jetzt auf jeden Fall wählen, dass ich mich nicht sichtbar mache, dass ich nicht darüber spreche, dass ich nicht wütend werde. Und ich kann trotzdem genau da durchgehen, diese Gefühle halten und einen funktionaleren Standpunkt einnehmen. Und dadurch kommt es zu einem, sage ich mal, vielleicht vollständigeren, authentischeren Menschsein zwischen uns Menschen. Und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt, an dem wir uns in der Coaching-Ausbildung direkt am ersten Wochenende so tief menschlich begegnet sind und über die Jahre jetzt ja auch immer wieder. Und da ist es wirklich egal, was im Außen ist, ob es ein Stempel gibt oder ob es irgendeinen Grad gibt oder irgendeine Ausbildung gibt. An diesem Menschsein, wo wir uns präsent und authentisch begegnen, in allem, was wir können und auch allem, was wir nicht können, wenn wir dem Raum geben können, dann gibt es eine ganz große Nähe zwischen Menschen.
Ja, und dieser Moment, den wir da hatten, wovon außen eigentlich gar nicht so richtig viel passiert ist, sondern nur das, ne, also um das kurz darzustellen für die Zuhörer, wir standen zu dritt da und jemand anders kam vorbei und hat irgendwie laut und ja, mit sehr großer Präsenz etwas zu uns gesagt, dass wir danach, wir drei alle irgendwie wir waren irgendwie wie so angesteckt und alle haben unterschiedliche ihre Geschichten ja dazu gehabt, warum wir gerade, oh Gott, ich habe mich erschreckt, das war komisch, also und diese Gefühle, deshalb war das vielleicht auch mein erstes Mal, darüber dann auch zu sprechen, über das war irgendwie gerade komisch in mir und wir standen zuerst zu dritt da, wir haben uns dann irgendwie angeguckt und haben ausgesprochen, das war jetzt gerade komisch. Und irgendwie hat das mich getroffen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und, ne, und dann bist du als Erste aufgestanden und hast gesagt, das hat mir irgendwie Angst gemacht. Und somit ist ja dieses, was bei mir das erste Mal bewusst hochgekommen ist und es darf da sein, hat dann Wörter, also wurde in Wörter gepackt. Und ich weiß, ich kann mich daran erinnern, ich saß nur und habe nur zugehört und habe geweint, weil du praktisch das ausgesprochen hast, was bei mir auch war. Und ich habe da wie so ein Puzzleteile zusammengepackt. Und rückwirkend würde ich sagen, habe ich ja früher vielleicht dieses Gefühl auch gehabt, aber ja, ich darf da nicht drüber sprechen. Also dieses Gefühl, da ist irgendwas in mir, aber darf ich wohl nicht haben? Okay, dann ist das wohl so, fühlt sich komisch an. Absperren, ruhig sein darüber. Und du hast dem irgendwie Ausdruck verliehen, was bei mir drin war und das durfte dann ja da sein. Also das war erlaubt. Also es war erlaubt, ein Gefühl zu fühlen, ohne dass ich wusste, was es war und was es mit mir macht. Das war egal, sondern es hat einfach den Raum bekommen.
Ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, das war jetzt doppelt gemoppelt, weil es mich gerade so gekriegt hat. Das ist es, worum es eigentlich geht. Dass das, was ist und der Mensch, der ist, mit allem, was ist oder auch nicht ist, Raum bekommt. Und wir nicht aufgrund von Glaubenssätzen, Verletzungen irgendwie immer weniger wir selbst werden, weil wir denken, das sollte nicht so sein. Damit wären wir nicht passend.
Ja.
Und das ist auch für mich eine Essenz in meiner Arbeit, dass alles sein darf.
Ja, und ich glaube, das ist so schwer zu greifen, weil das auf der Kopfebene alles darf sein, ja, natürlich, du darfst das. Also wenn du das nur mal von dem Kopf und wie ich durchs Leben gegangen sind, ein bestimmtes Schema, da in dem Rahmen darf alles sein. Was bedeutet eigentlich, alles darf sein? Und mir, um das zu diesem Beispiel zurückzukommen, dass auf einmal auch doch Gefühle da sein dürfen oder dieses Gefühl und ich darf dem Ausdruck geben und auch, ich darf damit jetzt einfach mal auch mich zeigen, das war ja bisher überhaupt 0,0 in meinem Bewusstsein Und wenn ich das aber meinen Eltern sagen würde, die haben mir das ja nie verboten, dass ich das nicht fühlen darf, sondern sie kannten das nicht, sie haben gelernt, irgendwie funktionieren. Somit haben sie es mir auch weitergegeben. Aber das ist ja total spannend, dass da auf einmal ein Bewusstsein zu kommen, dass auch so etwas sein darf. Und ich heute aber immer noch merke, wie verleiht man diesem, was in einem ist, und manchmal für mich auch überhaupt ganz schwer in Worte zu fassen ist, Ausdruck. Also ich hatte diese Woche morgens auch sowas. Ich habe gemerkt, irgendwas ist komisch in mir. Und im Zweifel kenne ich ja ganz viele Gefühle gar nicht, weil ich sie gar nicht gefühlt habe. Und könnte, also Angst ist etwas, das kann ich definitiv benennen. Aber irgendwie was anderes, da merke ich, es bewegt sich was in mir. Das kann ich heute wahrnehmen und beobachten. Ich kann es vielleicht noch nicht zuordnen, was es ist, aber ich kann erkennen, wie ich früher gestoppt habe und irgendwas tun, damit ich das nicht fühlen darf. Und jetzt weiß ich gar nicht, okay, ich würde dem gerne Ausdruck geben, aber was ist das denn? Und das aber zu üben, auch das auszusprechen, dass das in Ordnung ist, dass ich noch nicht weiß, also mein Wissen, ich muss das noch nicht wissen, was das ist. Und ich darf es aber aussprechen, dass sich irgendwas in mir bewegt und ich noch nicht weiß, wofür, warum, wo es hingeht, was das so ist. Und zu üben, wie du das sagst, das ist dein Auftrag, es darf alles sein. Und ich glaube, wir wissen so viel noch gar nicht, was alles in uns ist, was da sein dürfte, außerhalb dieser Inhaltsebene im Außen.
Ja, voll gut. Kann ich super sehen, weil wenn jemand sagt, es ist, ja, alles darf sein, ist das ja sozusagen in seiner oder ihrer Erfahrungsebene, alles darf sein. Ja, aber dass es vielleicht noch in dieser Ecke noch eine ganze Bandbreite von dem sein darf, was auch noch da ist, was vorher unbewusst war, und vielleicht in der Ecke auch noch, also dieses Feld ja eigentlich viel größer ist und dass alles sein darf, einfach auch größer ist. Und unser Vokabular, und da endet ja auch oft unsere Sprache, kennt ja zum Beispiel das Wort Angst. Und wenn du sagst, ich habe Angst, dann projiziere ich ja mein Gefühl, ah ja, Dorte hat Angst, so muss ich das anfühlen.
Ja.
Ich gehe ja mit meiner Bewertung von Angst da rein und weiß ja überhaupt nicht, wie deine Angst ist. Ja. Und es gibt ja auch unterschiedliche Angst. Es gibt Angst, ich stehe vorne auf der Bühne und muss in der Ausbildung irgendwie sagen, eine Minute über mich reden. Das ist eine Angst, ich stehe auf der Bühne. Es gibt eine Angst vor Blitz und Donner. Es gibt eine Angst, dass meinen Kindern was passiert. Es gibt eine Angst, allein zu sein. Und es ist immer das gleiche Wort.
Da hast du total, auch schön, dass du das sagst. Auch da ist es ja schon in mir sogar Angst unterschiedlich. Ich kann das total, wie du es eben sagtest, das ist ja in mir Oberbegriff Angst, aber das fühlt sich für mich schon unterschiedlich an und total klar, ich weiß gar nicht, wie es für sich für dich anfühlt, wie du Angst fühlst.
Und für mich bedeutet dieses alles darf sein und das darf Raum kriegen. Wir haben ja nicht nur die guten Gefühle oder die besprechbaren Gefühle, sondern wir haben ja auch, und deswegen ist es mit dem Hürdenlösen für mich irgendwie so auch so wesentlich, wir merken ja das, was wir sozusagen nicht können oder unsere Begrenzung merken wir an einer Hürde. Wenn ich zum Beispiel, ich bin total gut ausgebildet und ich möchte gerne erfolgreich sein und ich kann aber keine Reden halten. Und dann merke ich meine Begrenzung an dieser Hürde. Mhm. Und wenn ich mich dieser Hürde zuwende und sie erstmal sehe, dann bekommt diese Hürde erstmal Raum. Und auch dieser Raum entsteht ja auch in mir. Es ist nicht mehr nur der Fokus an dieser Hürde, an der ich mich stoße, sondern ich entdecke, ah, okay, da gibt's was. Und wenn ich dann auch noch anfange zu verstehen, was diese Hürde eigentlich in meinem Leben bewirkt oder so, und dann auch noch gucke, wie funktioniert denn diese Hürde, wenn ich die immer wieder in meinem Leben habe, dann entsteht, wenn ich an diese Hürde gehe, immer wieder ein Raum, an dem ich wachsen kann.
Ja.
Und wo ein Raum entsteht, der so viel größer ist, als wir jemals erwartet hätten. Und dann, wenn ich dann diese Hürde gesehen und verstanden und gelöst habe für mich und ich weiß, ich muss da unten drunter durch oder ich muss daneben lang oder ich muss oben drüber, dann stehe ich plötzlich in einem Raum und ich kann plötzlich, bin ich nicht mehr beschäftigt mit dieser Hürde, aber wer bin ich denn dann?
Ja.
Also wie geht denn Leben eigentlich dann mit all dem, was ich gelernt habe? Dann bin ich ja wie ein kleines Pflänzchen oder ganz, ganz neu geboren und darf jetzt erstmal gucken, wo will ich denn jetzt damit hin? Und dann ist nämlich das, was wir haben, was wir entdeckt haben an dieser Hürde, diesen Raum, den wir in uns gemacht haben, aufgemacht haben, wo wir durchgegangen sind, wo wir vielleicht transgenerationale Themen gelöst haben oder Gefühle gefühlt haben oder lang verlorenes wieder zu uns zurückgeholt haben, unsere Verantwortung übernommen haben. Das sind dann die Handwerkszeuge, mit denen wir dann unsere neue Welt, die wir uns eigentlich erwünscht haben, neu wählen und gestalten können.
Total schön und total gut, das nochmal für mich auch so erzählt zu bekommen, dass du mir das nochmal so erzählst, weil dieses erst wenn ich wirklich diese Hürde gegangen bin oder durchfühlt habe oder was auch immer das ist, dann kann ich ja erst, also es ist ein bisschen vielleicht für die Kopfmenschen, ist wie die Komfortzone. Wenn ich da rausgehe, dann kann ich, solange ich immer nur denke, es ist so da auf der anderen Seite, weiß ich aber ja, also auf der Wissensebene weiß ich es ja gar nicht. Wenn ich jetzt beginne, dieses zu fühlen, das aufzumachen, dieses Wahrnehmen von mir ganz anders, weil das irgendwie ja ganz anders durch mich durchfließt, was ich erlebe, als wenn ich es nur mal vom Kopf erzählt bekomme. Diese Hürden, die man dann immer wieder geht und die irgendwie immer mehr so ganz mit dem ganzen Mensch irgendwie was also zu tun haben, oder ich weiß gar nicht, wie ich das greifbar machen möchte. Weil ich habe so ein Beispiel für mich gerade, ich habe etwas für mich, eine Erkenntnis gehabt für mich und konnte das so fühlen und habe das meinen drei Männern erzählt. Und die haben mir zugehört und auf ganz unterschiedlichsten Ebenen. Und der kleine Sohn, der Jüngste, sagt, ja Mama, aber es ist ja super, ich kann das auch total sehen und ich kann auch sehen, dass das ganz viel mit dir gemacht hat, aber ist doch jetzt klar, du hast es doch jetzt erkannt, jetzt machst du es eben anders. Und dann habe ich das erste Mal auch das gesehen, ah okay, auch wenn ich das für mich gerade auf irgendwie einer anderen Ebene gesehen habe, bei ihm ist es auf der Ebene, wo sein Feld ist, auf seinem Kopfebene, und er kann das sehen für mich und für ihn, ja, aber ist doch logisch, macht das doch einfach anders. Also diese Kopfebene, die antwortet, ja, und das ist okay, dass er das so sieht. Und früher hätte ich angefangen, das nochmal zu erklären, dass er es ja nicht richtig verstanden hat und das, was ich fühle und wie ich das doch fühle, müsste er doch genauso fühlen. Deshalb passt das zu dem, wie du sagst, meine Angst ist anders als deine Angst. Ich habe das irgendwie, glaube ich, für mich woanders durchfühlt als bisher, wenn ich was hatte. Ich begegne ihm jetzt ja aber trotzdem weiter und es kommt bei ihm irgendwo an. Aber das hat er ja auch noch nicht, erkennt mich ja nicht auf dieser Ebene, dass ich spreche. Dann kommt das andere dazu und es ist so spannend zu sehen. Und ich habe ihn angeguckt und ich sage, ah, okay. Und ich konnte ihn damit lassen. Früher hätte ich ihn damit nicht lassen können mit dem, wo er gerade, also wo er ist und wie er das für sich verstanden hat. Hätte ich gesagt, das musst du anders verstehen. Also dieses alles darf sein und jeder darf so sein, wie er ist. Habe ich früher immer, also am Anfang unserer Ausbildung auch noch gut. Wir wissen das besser wie die anderen. Wir haben das jetzt gelernt. Auch da zu sehen, wie ich da, also meinen Weg selber zu beobachten. Und es ist total okay, wo die anderen in meinem Umfeld überall sind.
Ja, und wir das einfach ja auch nicht wissen können.
Genau.
Und das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir anfangen und bereit sind, die Hürden, die wir fühlen, wirklich wahrzunehmen. Und auch das ist schon eine Kunst, weil wir kennen ja die Welt gar nicht anders. Ja. Es ist doch immer schon unsere Welt gewesen, dass ich an diesem Punkt nicht weiterkomme, dass ich dagegen laufe und ja, für mich ist das vielleicht auch gar nichts. Ich komme gar nicht auf diesen Punkt zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal, das ist meine Hürde, da komme ich nicht weiter. Ich bin immer so unsäglich wütend und das schießt so über mich rüber. Ja, das war bei meinem Papa schon so und das war bei meinem Opa schon so. Ja, okay, gut, dann ist meine Welt so.
Ja.
Dann dieses an diesem Bewusstsein stehen zu bleiben, zu sagen, okay, das gucke ich mir jetzt genauer an. Da investiere ich jetzt mal Zeit und Kraft rein. Ich habe ja diesen Mutterkurs, meine Mutter und ich. Das ist ja so ein Kurs, den ich gemacht habe für Menschen, die einfach mal ihre Mutterbindung oder Mutterbeziehung untersuchen wollen. Und es ist kein Kurs, der so klassisch therapeutisch ist, sondern er bleibt einfach an diesem Thema mit der Mutter stehen und begleitet die Menschen durch, okay, wie war denn das? Welche Rollen haben wir gehabt? Welche Rolle hatte ich für meine Mutter? Wie hat die sich verhalten? Was habe ich übernommen? Was habe ich nicht übernommen? Was will ich weitertragen? Was will ich nicht weitertragen? Und das geht über 4 Module. Es ist richtig viel Zeit, die man da investiert. Und man kommt aber an diesem Thema, man wächst da sozusagen dadurch hindurch, indem man sich damit beschäftigt. Und Menschen, die damit ein Thema haben, die sagen, ja, meine Mutter, okay, immer wenn ich die sehe, dann streiten wir uns oder ich komme einfach an sie nicht ran oder wir haben immer den gleichen Konflikt. Naja, meine Mutter ist halt so, wie ihre Mutter, meine Mutter ist. Aber wie viel Auswirkung diese Mutterbindung auf die eigene Persönlichkeit, auf das eigene Muttersein, auf die Betrachtung, wie sehe ich die Welt, wie sehe ich mich als Frau, wie sehe ich den Mann als Mann im Verhältnis zu mir als Frau,
ja,
und so weiter und so fort, wie diese Primärbindung, die wir alle ja im Leben hatten, uns geprägt hat, ohne dass wir das irgendwie bewusst haben, das wissen wir rein kognitiv.
Ja, genau.
Aber, und wir leben damit, wie es auch ist, aber das ist oft eine Hürde ist für wirkliche Nähe in Partnerschaft, für wirkliches selber wählen können, wie will ich als Mutter sein, das ist uns ja nicht bewusst. Aber wenn ich aber an diese Hürde gehe und sage, okay, ich gucke mir das jetzt genauer mal an, dann kann ich dahin durchwachsen. Und das ist das, glaube ich, was ich meine, dass wir das oft gar nicht sehen können, wie unsere Welt vielleicht mit Themen, also die, so wie du ja sagtest, ja, ich weiß ja gar nicht, wie dieses Gefühl heißt, weil ich bis jetzt dem noch nie begegnet bin oder das immer weggemacht habe.
Ja.
So finde ich ja deine Idee mit dem funkelnden Ich so schön, da einfach mal eine Kerze anzuzünden, zu sagen, Leute, da gibt es noch mehr.
Ja, und dann, und deshalb ist dann ja auch diese Verbindung von, egal welche Arbeit man macht, das ist egal, man braucht einmal dieses, oder also ich würde jetzt sagen, man braucht das, wenn man mutig ist, da hinzuschauen, weil da ist es egal, welche Arbeit, da darf dann auch jeder gucken, was ist das, wo möchte ich anfangen, aber ich möchte gerne hingucken oder mit jemandem da hingucken, aber dafür braucht es erstmal dieses Bewusstsein, dass es anders geht, dass da eine Hürde ist, was auch immer das ist, irgendwie etwas, ja, ich sage ja immer so, wie so ein Funken auf, wenn die Wunderkerze losgeht, ist das wie so ein Aha, ah, okay, und ich muss das noch nicht wissen, was das ist, aber ich darf losgehen und ich darf schauen, und für mich auch so ein Bild, ich komme aus einem Umfeld, da wird dann eher gemeckert, das immer nur im Außen, und dieses aber zu sehen, ja, das ist im Außen und da ist bestimmt auch was Wahres dran, und dass du das aber so wahrnimmst, das ist bei dir und du kannst dein Funken anzünden, bei dir gucken, was macht es, und das dann nach außen geben, und schon passiert ja was im Außen, das ist das, was wir immer gelernt haben in dieser Ausbildung, egal was war, auf einmal ist das Außen anders, weil es bei dir ist und eben nicht im Außen. Und wenn ich da auch nur eine Handvoll, habe ich immer gesagt, anpieksen kann in meinem Umfeld, in der Männerwelt der Banken, wie ich immer sage, da ist das in meinem Büro nicht überall, aber es sind so viele da, die eher mit dieser Idee im Außen gehen. Und da denke ich, wenn ich da nur eine Handvoll nehme, zu sagen, okay, ich habe jetzt genug gemeckert, ich fange jetzt an, ich muss für mich da anders mit umgehen und dann erkennen, wenn ich für mich damit anders umgehe, ist auf einmal das andere, dein Spiegel auch anders. Aber da darf es erstmal diese Funken geben, weil das ist uns eben überhaupt nicht bewusst, dass das so funktioniert.
Ja, voll gut. Und es ist ja auch das, was wir immer wieder die Erfahrung machen, ich muss gar nicht an meinem Mann oder meinem Umfeld herumziehen, dass die sich irgendwie ändern. Wenn ich mich ändere, bin ich ja schon die Veränderung, die Situation auch verändert.
Ja.
Und ich habe das früher nicht so begriffen, aber je öfter ich das so tue, desto mehr mache ich diese Erfahrung. Und das ist wirklich auch harte Arbeit, Besonders wenn man ein sehr kraftvoller Mensch ist oder sehr vielleicht sich nicht so gerne beugt, dann ist das, ich möchte gerne meine Straßenseite einmal anerkennen, das habe ich tatsächlich falsch gemacht und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das ist echt, 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 echt schwer. Und das ist das, was wir in der Ausbildung, in der Coaching-Ausbildung gut gelernt haben, das zu halten, dafür zu gehen, Lücken anzusprechen, unsere Straßenseite anzuerkennen und unser Haupt zu neigen und zu sagen, es tut mir wirklich leid.
Ja, und ich kann das immer noch so fühlen, warum es mir, also ich kann ja jetzt nur bei mir bleiben, so unfassbar schwer fällt. Also meine Geschichte, das wirklich anzuerkennen, weil meine Geschichte ist, naja, aber mein Umfeld mag mich ja nur, wenn ich genauso bin. Wenn ich jetzt etwas anerkenne und sage, also ich werde ja nicht anders, das ist ja auch so von wegen diese Veränderung, ich bin ja im Kern die gleiche Person, ich bin ja keine andere Person, sondern ich erkenne etwas an, was für mich bisher funktioniert hat, bis jetzt nicht mehr, etwas neu, aber ich bin ja nicht, also ich krempel mich ja nicht um, auch wenn ich das irgendwie tue. Es kommt irgendwas von innen, was ja sowieso da ist, nach außen. Aber ich kann diese, also oder immer wieder meine Hürde, immer wieder diese Angst fühlen, warum ich bisher gewählt habe, mich zurückzunehmen, lieber nichts zu sagen. Aus der Angst heraus, wenn ich es tue, dann mag mich mein Gegenüber nicht mehr. Und dann auch heute zu diese Unterstellung und da meine, also ne, diese Unterstellung, was ich den anderen dann unterstellt habe damit, das kann ich immer mehr und immer größer fühlen, dass das natürlich gar nicht stimmt. Aber das immer mehr wahrzunehmen, dass das eben nur meine Geschichte war, ist dieser Weg. Und ich glaube, wenn ich da mein Umfeld, ich sage im Moment immer, ich sehe wie so ein Kinofilm, weil ich mein Umfeld so erkennen kann, warum das mein Umfeld war oder ist, weil halt viele ja genau so sind. Das ist das, wo wir uns immer treffen. Und wie viele das ganz toll finden und es auch toll finden zu sehen, mein Strahlen zu sehen. Und aber auch von, ich kann das nicht, weil, oh Gott, ich möchte da nicht hingucken. Diese Angst, weil das ist genau das Gleiche. Und ich kann das sehen und denke, okay, und es wäre eigentlich ein Geschenk, weil wenn du anfängst hinzugehen, das ist nichts. Schlimm, es ist herausfordernd, aber das, was dann aufgeht, ist ja einfach viel größer als das, was wir bisher begrenzt haben, dadurch, dass wir uns zusammengerissen haben oder wie auch immer man das nennen möchte.
Ja, voll gut. Und ich weiß nicht genau, wie es bei dir war, aber bei mir war es ja schon so, dass dieses Gefühl, dieses subjektive Gefühl von Schmerz und Leid so groß war, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und wenn wir mit Coaching zu tun haben, ist es ja sehr viel in dem alltagspraktischen Raum. Also wenn ich mich so verhalte, ist das ein so, erschaffe ich mir die und die Welt. Und wenn ich anfange, Verantwortung zu übernehmen und nicht mehr in der Opfermanipulation bin, dann wird die Welt sich so verändern und das kann ich ausprobieren. Wenn ich aber in diesem Bereich, wo wir am Anfang des Podcasts ja waren, ich bin systemisch verstrickt. Ich habe vielleicht eine Erfahrungsebene, die gar nicht in meine Verfügung gehört. Ich habe eine Position übernommen, wo ich mich so verhalten muss oder verhalte und das gar nicht merke, weil es immer schon so war. Oder ich habe einen traumatischen Bereich, eine traumatische Erfahrungsebene in mir, die ich nicht in der Verfügung habe. Die ist wie weg. Und die kann ich auch nicht herholen. Dann werde ich an manchen Punkten mit diesem, ich nehme einen anderen Standpunkt ein, erstmal nicht weiterkommen, weil noch ganz andere Dinge erstmal bearbeitet und verstrickt gesehen werden müssen, bevor ich dann dieses ich kann mir meine Welt erschaffen, einnehmen kann. Wenn ich eine junge Frau habe, die irgendwie mit 13 nicht in die Pubertät gegangen ist, sondern sich einfach zurückgezogen hat und die jetzt mit knapp 30 kommt und sagt, ich habe keinen Partner, ich weiß nicht, wie Frau sein geht, ich habe keine Pubertät erlebt, ich weiß gar nicht, wie Dinge funktionieren, dann kann ich sagen, ja, du kannst dir das alles in der Verantwortung und das kannst du machen. Das kann die auch alles machen, aber gewisse Dinge werden ihr trotzdem fehlen. Und wenn da fängt halt meine Arbeit dann wieder an, für diese tieferen Schichten, wenn man an bestimmten Punkten einfach nicht weiterkommt. Wo Bücher nicht reichen, wo Coaching auch nicht reicht, sondern wo es wirklich einfach noch eine Ebene tiefer geht. Und Coaching kann super, super viel. Manche gehen sogar davon aus, es kann alles. Ja, gut, wenn du so einen Coach findest, der das alles kann. Aber ich glaube, dass manche Dinge gehen einfach tiefer.
Ja, ich bin da total bei dir. Ich glaube das ganz genau so. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so toll, unterschiedliche Wege zu gehen oder ergänzende Wege. Und es braucht irgendwie, ne, nochmal zum Anfang auch von mir, es braucht irgendwie wie so einen Anfang. Und es ist egal, wer den Anfang und wo du diesen Anfang spürst. Aber wenn du ihn spürst, dann darfst du diesem Impuls auch nachgehen und ne, dann losgehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, genau. Dieses Losgehen dafür.
Ja.
Dieses, was du auch sagst, die Welt muss nicht so bleiben. Und
ja.
Ich darf mich, ja, wie es ja oft lange Zeit nicht so war, also man darf sich auch eben Hilfe holen. Wenn man zu einem Therapeuten geht, dann hat man ja einen an einer Waffel oder irgendwie so. Und das, glaube ich, sind wir hoffentlich heute drüber hinausgewachsen. Es ist nicht etwas, was mit uns falsch ist, sondern wir können noch so viel mehr im Leben erleben, wenn wir uns an manchen Punkten Hilfe holen. Und das kann Coaching sein, das kann Therapie sein, das kann Familienaufstellen sein, das kann ein gutes Gespräch sein, das kann ein Podcast sein. Einfach losgehen.
Voll schön. Ich habe, auch wenn das irgendwie rund ist, aber ich habe immer noch etwas im Gefühl, was ich gerne noch aussprechen möchte. Und zwar, ich habe das vorhin schon gesagt, ich habe diesen Podcast, wo du gerade warst. Kannst du noch mal sagen, wo, ich habe es vergessen, aber du kannst ja noch mal sagen, vielleicht kann das jemand anders dann auch noch mal hören, wenn er das hören möchte. Erzähl noch mal kurz.
Ja, das ist bei Tanja Terracor, die Lichtraumgespräche.
Lichtraumgespräche. Ich fand diesen Begriff auch ganz schön. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich würde da gar nicht so gerne in die Tiefe gehen. Und ich habe trotzdem gesagt, ich würde gerne eine passende Erfahrung damit teilen, weil ich glaube, weil das was mit jemandem machen kann, wenn wir zuhören, was passieren kann, wenn man bestimmte, also wie bei der Aufstellung, wenn man das mal erlebt hat. Und du warst letztes Jahr mit einer Aufstellungsgruppe in Auschwitz. Und da hast du von einem Erlebnis erzählt und vielleicht magst du das kurz erzählen, weil ich da gerne eine Erfahrung dann danach zu erzählen würde. Und zwar von diesem Bild, was ich ganz wundervoll finde, dass israelische Kinder nach Auschwitz kommen. Und dein Erlebnis, was du da hattest, magst du das mal kurz, also ein bisschen einordnen, weil ich das ganz wundervoll fand, um auch dieses, wir stehen da, wo wir sind und wir sind Nachkommen und was da aber so vom Spüren her war. Vielleicht magst du das teilen, weil das mich so berührt hat und ich dann, da, was bei mir passiert ist, gerne noch erzählen wollen würde, wenn das okay ist.
Ja, kann ich gerne teilen. Ja, wir waren in Auschwitz und haben dort Aufstellungsarbeit gemacht, haben meditiert im Stammlager 1, im Stammlager 2 und haben uns eingespürt in diese Frequenz dort vor Ort. Und an einem Nachmittag hatten wir freie Zeit und man kann da im Stammlager 1 haben wir uns aufgehalten und ich war alleine weitergegangen und es gibt verschiedene Sektionen dort und die israelischen Schulklassen fahren in einem bestimmten Alter alle einmal nach Auschwitz, weil ja viel ja, Geschichte und Einbindung dort für sie spürbar wird. Und viele von diesen Klassen laufen mit einer ganz starken Präsenz dadurch. Also sie tragen oft ihre Fahnen, sie gehen als Gruppe, sie treten sehr, sehr selbstbewusst und so weiter auf. Und das hat ein ganz, ganz starkes Feld. Und ich stand an dem einen Nachmittag, stand ich in der einen Sektion und hatte das auf mich wirken lassen, das Bild und die Ausstellung dort. Und da kam auch so eine Klasse rein. Und mein erster Impuls war so, oh, ich muss mich zurückziehen, ich muss hier raus, ich darf hier nicht sein. Und weil ja auch ich weiß nicht wie, aber es wird immer eigentlich gesehen, ja, wir sind halt, ich bin halt deutsch oder wir sind deutsch. Und ich weiß nicht, ob es eine Haltung ist oder ob es sonst irgendwie vielleicht auch irgendwie eine andere Mundhaltung. Auf jeden Fall wussten die, dass ich deutsch bin. Und ich habe ja gesehen, sie sind diese israelische Schulklasse. Und ich bin dann einfach stehen geblieben. Und diese Gefühle, die dann kamen von Schuld, Verantwortung, Sichtbarkeit, sich, ich kann nicht ändern, dass ich Nachfahre der Täter an diesem Ort bin und dass ich jetzt den Opfern dieser an diesem Ort begegne. Und ich dann ganz bewusst dieses, ich nehme diesen Platz ein, ich bin damit sichtbar und ich übernehme die Verantwortung, dass ich ein Nachfahre dieser Menschen bin. Und dass ich heute auch anders handeln würde. Und dass ich kein Urteil darüber haben kann, warum die damals so gehandelt haben. Weil ich kann das nicht wissen. Aber ich kann heute da stehen und meinen Platz einnehmen. Und diese haben sich dann da drum herum gestellt, haben dann ihre Sachen gemacht. Und es gab dann einen stummen Dialog zwischen einem von den Schülern und mir. Und dieses, dass das so, also so ein Blickkontakt. Und er stand da. Und ich stand da und wir haben uns angeschaut. Und irgendwann kam es zu einem Lächeln, wie ein Anerkennen, dass Dinge so sind. Und dass wir eigentlich in dem Moment wie Menschen sind. So hat sich zumindest für mich angefühlt.
Ja, vielen Dank nochmal fürs Teilen. Und ich habe mich jetzt nochmal beobachtet dabei. Und ich bin ganz gespannt, was vielleicht auch diejenigen, die das jetzt das erste Mal hören, was das mit denen macht. Weil ich glaube, wir haben alle ein Bild oder also und vielleicht auch ein Gefühl, wie das ist, wenn wir in so ein KZ fahren. Weil ich glaube, also ob wir jetzt alle schon mal da waren, aber egal wie ich finde, für mich ist es zumindest so, wenn wir so etwas hören, das macht was mit uns, alleine, dass wir das hören. Und als ich dir dazu gehört habe, dieses... Warum ich das gerne nochmal so hören wollte auch, ist dieses, dass Energie von davor, von unseren Vorfahren, wenn du da hinkommst, ist die einfach da. Und da sind keine Menschen mehr, aber du kommst da hin. Und ich glaube, dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, ich war nicht in Auschwitz, ich weiß gar nicht, wo wir hier Bergen-Belsen bei uns in der Gegend, egal wo man ist, da kommt man hin und das ergreift einen. Also mich, ich kann das jetzt von mir so, aber ich glaube, das war das Gefühl, als ich dir zugehört habe, genau so. Und ich habe mich an eine Situation erinnert und was ich dadurch irgendwie nochmal neu verstanden habe, dass es einfach wirkt, auch wenn diese Menschen nicht da sind. Ich hatte so ein Erlebnis in New York nach den Terroranschlägen. Und zwar, also nicht direkt danach, sondern wir waren auf Hochzeitsreise, also 2003 da, was ja nun 2,5 Jahre später war. Aber wir sind aus dieser U-Bahn rausgekommen. Alleine, dass wir da rausgekommen sind, dieses Gefühl ist so präsent in mir, nur dass man ja diese Geschichte, ich hatte nichts mit der Geschichte zu tun, ich habe sie von weit weg miterlebt, aber dieses, was das mit uns macht, wenn wir da hinkommen und die Energie von all dem, was da passiert ist, ist da. Und das zu spüren, ist mir, also es ist mir hochgekommen, das Gleiche wie dieses, wie betroffen, dieses, oh Gott, also ich kann das auch nicht, was das genau ist, aber das ist, als ich deine Geschichte gehört habe, weil dieses ist so lange her und wir haben da alle irgendwie ein, wie auch eine Geschichte zu und irgendwie auch ein Gefühl, was wir damit in Verbindung bringen. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, voll. Das ist so, wenn wir darüber sprechen, ja, Auschwitz ist ja in unserer, in der Schule haben wir viel darüber gesprochen oder wir haben ja alle ein Wort dazu, aber dort hinzufahren und sich diesen Gefühlen auszusetzen und nicht wegzurennen und nicht wegzugucken und diesen Raum in uns zu öffnen, das ist, also wir haben die ersten Tage, die ersten 3 Tage haben alle total viel auch geweint, weil es ist erstmal so überfordernd oder so herausfordernd, mit diesem Gefühl zu sein. Und Harald fährt jetzt schon viele Jahre hin und auch Freya, die ja das auch mit organisiert. Und die sagen, ja, es ist jedes Mal wieder, es ist wieder diese Frequenz, man taucht da ein. Es ist ein ganz, ganz ganz hochfrequenter Ort. Und wir können an diesem Ort etwas lernen, was wir, glaube ich, an wenigen Plätzen auf dieser Welt lernen können, gerade wir als Deutsche. Und das ist dieses uns den Gefühlen aussetzen. Eine Sache haben wir zum Beispiel auch gemacht, als wir in Buchenau waren. Dass wir, also im Stammlager 2 waren, sind wir auf diese Rampe gegangen und dann haben wir eine Aufstellung dazu gemacht und da standen dann welche vorne und wir standen im Zug. Und ich bin ja mit 1,80 relativ groß und ich stand in dem Moment genau zwischen Menschen, die viel kleiner waren. Und ich habe dem Offizier, der dann ja vorne in der Aufstellung stand, den habe ich in die Augen geguckt und ich konnte nicht weg. Ich konnte nicht machen, dass ich nicht da bin und ich konnte auch nicht machen, dass ich diese Gefühle nicht habe von lauter Angst. Werde ich jetzt, muss ich jetzt in die Gaskammer oder wo gehe ich jetzt lang? Werden mir meine Sachen weggenommen? Werde ich gehauen? Was passiert mir? Aber ich stehe da in dieser Aufstellung und ich fühle eine Frequenz der Menschen, die dort waren, die ja nichts mehr hatten, die einfach dorthin gekarrt sind. Und dieses, ich kann nicht machen, dass ich nicht da bin. Auch wenn ich mich vielleicht von meinen Gefühlen abspalte, aber ich bleibe trotzdem da und ich bin sichtbar und ich habe diese Größe. Und das sind Erfahrungen an diesem Ort mit dieser ganzen Frequenz und dieser Geschichte, die wir auch bis heute in uns tragen, das lehrt einen richtig Demut gegenüber von Gefühl und Erlebnis.
Und was für mich dabei einfach so spannend ist, das können wir mit dem Kopf ja nicht beschreiben. Und ich glaube, du kannst nicht den, also vielleicht gibt es Menschen, die dahin können oder also auch um mein Erlebnis da damals in New York. Das habe ich ja nicht mit dem Kopf gesagt, ich wollte das nicht, sondern es ist einfach da. Das Gefühle aufmachen ist einfach da. Und ich kann auch mit, ja, wir fahren nach Auschwitz, das kann ich auch sagen. Und ich glaube, trotzdem schaffen wir es nicht, diesen Kopf, also nur auf der Kopfebene das zu machen, weil wir kommen auf diesen Raum und es ist einfach da, diese Frequenz, wie auch immer du das nennen magst. Und wir können uns dem gar nicht verschließen. Also ich glaube, also dann. Das ist einfach, das ist für mich so spannend für dieses nochmal zum Anfang Kopfmensch und Gefühle. Aber es gibt Räume, da kannst du, da passiert es einfach. Und dass das funktioniert, ist ja einfach so schwer begreifbar und auch so schwer zu erzählen, wie überhaupt von der Arbeit, was du sagst. Das kann man nicht greifen. Und das sind aber vielleicht Orte, wo auch die Kopfmenschen sich hineinversetzen können, das vielleicht auch schon mal erlebt haben, stimmt. Das hat mich auch irgendwie mitgenommen, um das mal offen zu machen, dass man viele Dinge eben nicht nur erklären kann und dass es funktioniert, nur auf der Kopfebene das zu wahrzunehmen oder zu verstehen.
Ja, und dieser Pater Manfred, der dann ja auch gesagt hat, Begegnung ist, wenn ich bereit bin, auch wenn es mir widerstrebt, mich so weit zu öffnen, dass ein anderer Mensch mir mit seiner Wahrheit begegnen kann und mich berührt, dann muss ich bereit sein, danach jemand anders zu sein, dadurch, dass ich eine andere Wahrheit gehört habe. Und da beginnt halt Menschsein. Und das ist das, was wir halt in Aufstellungen zum Beispiel nutzen können, uns berühren zu lassen und danach jemand anders zu sein, nämlich ein noch tiefer empfindender Mensch, also noch vielleicht demütiger, menschlicher Mensch.
Ja, und eigentlich sind wir das alle, wir haben es uns bisher noch nicht erlaubt zu sein. Also weil tief im Inneren bin ich ja die gleiche Person vor der Ausstellung, nach der Ausstellung, aber es ist einfach, weiß ich auch nicht, wie es noch wie ein Feld in mir aufgegangen, dem ich mir vorher gar nicht bewusst war.
Ja, also vielleicht wie erweitert.
Ja, ja.
Und vielleicht auch nochmal kommt mir gerade so ein Gedanke, dass wir glauben, dass diese Meinung, die wir haben, diese Sichtweisen, die wir haben, wer wir meinen zu sind, dass das uns ausmacht. Und wenn wir das öffnen und eine andere Wahrheit in uns einfließen lassen, dass wir dann nicht mehr die sind, die wir gedacht haben, aber in der Essenz natürlich trotzdem wir selbst sind.
Das ist ein ganz wundervoller Satz und der berührt mich voll und ich finde, das macht es so rund. Und ach, Marei, ich glaube, ich könnte ewig mit dir weitersprechen. Ich glaube, du musst noch ganz oft wiederkommen, weil ich das auch so spannend finde, dass auf meiner Verstandesebene, die irgendwie tiefer rutscht, immer wieder nochmal so zu durchdenken und genau auszusprechen, was glaube ich, wie ist es gerade, wo hakt es, wo ist das, wie wertvoll das ist, wenn wir da immer wieder, egal wo wir sind, egal an welcher Stelle wir sind, immer wieder lernen dürfen und aussprechen dürfen und wieder weiterkommen. Es ist einfach ein Geschenk. Und ich liebe das. Und deine Arbeit ist einfach ein Geschenk. Und wirklich so, vor 5 Jahren wäre das außerhalb meiner Vorstellungskraft gewesen. Und ich glaube, für viele, also wie gesagt, man es nicht begreifen kann. Und es ist so unfassbar wertvoll und unfassbar toll. Also vielen Dank für deine Arbeit an dieser Stelle nochmal.
So gerne. Und ich habe jetzt auch tatsächlich jetzt, wo ja meine neue Seite online ist und ich mein Unternehmen weitergegeben habe, habe ich das erste Mal seit 4 Jahren keine Überforderung und ich muss nicht irgendwas machen. Und es kamen irgendwie ganz viele sprudelnde Ideen, was ich mir noch so vorstellen kann. Und ich hatte jetzt schon die Überlegung, es ist ja für viele so unbegreiflich, was sind Aufstellungen? Und dass ich einfach vielleicht mal so eine Insta-Live-Reihe mache, wo ich Menschen interviewe, die bei einer Aufstellung waren, dass die einfach mal erzählen, was bei denen konkret passiert ist und wie sie sich dann gefühlt haben und was sie erlebt haben. Vielleicht ist das noch ein bisschen aus dem Leben gegriffen mit den ganz alltagspraktischen Worten und gar nicht so wissenschaftlich oder so tief drin, sondern mehr so, wow, das habe ich erlebt und das war für mich und das hat eine Aufstellung gebracht. Das war jetzt mal so eine neue Idee, die ich irgendwie hatte. Mal gucken, was da draus wird.
Und da könnte ich jetzt schmunzeln, weil ich hatte vorher auch schon eine Idee, weil ich dachte, ich wusste gar nicht, womit fange ich denn an? Was frage ich Marei oder was ist genau das, was heute vielleicht dran ist? Und habe dann gedacht, eigentlich müssten wir vielleicht so eine Podcast-Reihe machen, nur wir beide und irgendwie wie so eine Woche durchmachen immer. Wir machen erst den Part, dann den Part, dann den Part. Musste ich auch schon lachen. Also von daher, wer weiß, was da vielleicht nochmal für Ideen sich so entwickeln.
Ja, Leben ist einfach richtig, richtig schön.
Ja, oder?
Sehr schön. Und gut, dass wir da zu dritt am Tisch saßen und gute Grüße gehen an Ricarda raus, die da.
Genau. Liebe Grüße an Ricarda, genau. Liebe Marei, immer zum Abschluss meines Podcasts stelle ich noch eine Frage. Und zwar in Bezug auf den Namen meines Podcasts. Was lässt eine Marei im Jahre 2025 funkeln?
Ich habe ja nun alle deine Podcasts gehört und ich habe es gerade in dem Moment vergessen gehabt. Deswegen habe ich auch gar nicht vorher drüber nachgedacht.
Das soll ja auch so sein, das, was jetzt kommt.
Sie lässt mich funkeln. Wenn ich ohne Handy mit meinem Hund in der Natur gewesen bin und weiß, dass ich gleich mit Menschen in meiner Praxis arbeiten darf.
Und das ist, wie schade, dass jetzt keiner dein Gesicht gerade sehen kann, weil das ist genau, also Marei funkelt gerade, wenn ich so, und das ist ja wieder für mich immer das, wenn du genau das gefunden hast oder das tust, was aus dir herauskommt, dann ist dein Funkeln da und dann ist dein Funkeln spürbar und du trägst es nach außen. Und in dem Moment, wie du es gerade gesagt hast, genau, du liebst das, was du tust und das lässt dich funkeln und das steckt deine Kunden, deine Klienten, deine Patienten, wie auch immer du sie nennst, einfach an. Und wenn du das gefunden hast, du, jeder, ist das Funkeln, was wir nach außen tragen und was mir dann manchmal welche sagen, Leute, wenn du das da machst, dann funkelst du und dann bringst du dieses Funkeln nach außen. Ja, das ist das, was mir meins ist und bei dir ist es da. Also von daher, wenn wir alle wirklich herausfinden, was das ist, was wir in uns sind, was wirklich wir sind, dann geht das Funkeln raus in die Welt.
Ja, so schön. Und viele sagen ja, das ist halt ein Privileg. Und ich glaube, ja, das ist auch ein Privileg und ich bin super, super froh, dass ich meine Berufung und meinen Beruf und so gefunden habe. Und Ich glaube, jeder Mensch kann diese Tür immer wieder ein Stück weit aufmachen. Und
Ja.
sei es, dass man über Podcasts Ideen bekommt, dass man weiß, es muss nicht so bleiben, wenn es für einen gerade leidvoll ist. Weil das Leben ist noch so viel mehr und es ist nur dieses eine Leben, was wir haben.
Was für ein schöner Schlusssatz, liebe Marei. Genau das geht raus in die Welt. Genau das ist das. Geht los. Also wir dürfen alle losgehen. Für
Ja.
uns.
Ja.
Danke, liebe Vielen, Dorte. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Marei. Und ganz bestimmt bis irgendwann nochmal.
Ja, so gerne.
Vielen Dank.